ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mit einer so großen Delegation ist die EU-Kommission noch nie seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aufgelaufen. Und von dem, was sich hier ein Graffiti-Künstler in Kiew wünscht, Frieden und Hoffnung, hat das Land zumindest von Letzterem viel. Nämlich die Hoffnung, dass es nicht allzu lange dauert, bis die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden kann. Denn die EU ist für viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch ein Symbol für eine bessere Zukunft. Damit der Beitritt eines Tages aber Wirklichkeit wird, muss nicht nur erstmal der Krieg im Land beendet werden, es sind auch noch viele Reformen nötig, vor allem beim großen Problem Korruption. Aus Kiew, Susanne Peterson.
Morning.
Hi, dear Volodymyr.
Nice to meet you.
Good to see you again.
You're welcome.
Pleasure. You know the Europeans always come.
Yes, it's not cool for you. Okay.
That's okay.
Freundschaftliche Gesten und viel Lachen beim Wiedersehen in Kiew. Eine hochrangige EU-Delegation zu Besuch in einem Land im Krieg. Es sind diese Bilder, die die EU gemeinsam mit der Ukraine heute in die Welt senden will. Wichtig nach außen, aber auch Motivation für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Die aber wünschen sich mehr als das, ebenso wie Präsident Zelensky. Ein Erfolg auf dem Schlachtfeld reicht nicht aus, um einen Feind wie Russland zu besiegen. Wir brauchen den Glauben an Europa, an ein freies Europa, an ein friedliches, geeintes Europa. Wir brauchen die Stärke unserer Institutionen, wir brauchen motivierende Integrationserfolge. Die Ukraine drängt, will unbedingt schnell EU-Mitgliedstaat werden, am liebsten schon in 2 Jahren. Aber der Weg für das Land ist noch weit. Ein Problem, die massive Korruption im Land. Ihre Bekämpfung ist Bedingung für eine Mitgliedschaft in der EU. Das ist unsere Hausaufgabe. Wir selbst müssen dieses Übel ausrotten, es eindämmen, es ins Gefängnis bringen. Was Korruption angeht, steht im europäischen Vergleich nur Russland noch schlechter da als die Ukraine. Doch Transparency International sieht auch positive Entwicklungen. Die Ukraine gehört zu den Ländern, die in den letzten 10 Jahren weltweit die größten Fortschritte gemacht haben. Und das ist sehr wichtig, denn nach 2014 und der Maidan-Revolution wurden viele Reformen durchgeführt, viele Maßnahmen wurden von den neuen Regierungen und den Präsidenten ergriffen. Die ukrainische Regierung hat unter anderem mit europäischer Hilfe Antikorruptionsstellen eingerichtet. Sie arbeiten im Krieg weiter, gingen zuletzt auch gegen hochrangige Politiker und Beamte vor. Es beruhigt mich zu sehen, dass Ihre Antikorruptionsbehörden wachsam sind und Korruptionsfälle wirksam aufdecken. Ich möchte auch anerkennen, dass Sie auf politischer Ebene so schnell reagiert haben, um sicherzustellen, dass die Korruptionsbekämpfung zu greifbaren Ergebnissen führt und weiter verstärkt wird. Trotz aller lobenden Worte, ein EU-Beitritt der Ukraine innerhalb von nur 2 Jahren scheint unrealistisch. Doch Schritte für eine weitere Annäherung werden Thema beim eigentlichen Gipfel morgen sein.
Die Ukraine sucht also noch mehr Anschluss an Europa. Konkrete Zusagen gibt es bislang aber noch nicht. Elneny in Köln hat dazu aktuelle Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend. Ellen, wie sehen denn die Deutschen einen EU-Beitritt der Ukraine?
Also der ukrainische Präsident Zelensky hatte ja direkt nach Kriegsbeginn diese Mitgliedschaft gefordert. Und seit Juni hat das Land den Status des Beitrittskandidaten. Seitdem wird diskutiert und die Deutschen blicken durchaus wohlwollend auf eine solche Perspektive. Gucken wir auf die Zahlen. Langfristig sollte die Ukraine in die EU aufgenommen werden, stimmen 58% dieser Aussage zu, also eine Mehrheit. Und 31% stimmen dieser Aussage eher nicht zu. Das heißt, durchaus Rückenwind für eine langfristige Perspektive, wobei das ja ein dehnbarer Begriff ist und wir alle nicht genau wissen, wie lange es wirklich dauern wird.
Mhm. Noch stärker diskutiert wird derzeit aber die militärische Unterstützung der Ukraine, etwa mit Kampfpanzern. Wie blicken die Deutschen auf diese Diskussion?
Da ist ja tatsächlich letzte Woche die Entscheidung gefallen, dass Deutschland auch Kampfpanzer Leopard in das Land liefern will. Und so beurteilen die Deutschen diese Entscheidung. Sie war aus Sicht von 39% der Befragten ein Fehler. Aber 52% der Befragten sagen, es war kein Fehler. Man kann also sagen, jeder zweite Deutsche billigt die Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Interessant ist es in diesem Zusammenhang auch auf eine Frage zu gucken, die wir sehr regelmäßig in diesem Krieg gestellt haben, nämlich die nach der grundsätzlichen militärischen Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Die geht zu weit, sagen aktuell 35% der Befragten. Das sind 9 Punkte mehr im Vergleich zu Januar. Also hier eine deutliche Verschiebung. 44% sagen aktuell, es ist angemessen, plus 3 Punkte. Und nur noch 15% sagen, diese Unterstützung geht nicht weit genug, minus 10 Punkte. Die Verschiebungen, die wir hier sehen, die haben natürlich ziemlich direkt mit der Zusage der Lieferung von Kampfpanzern zu tun. Und auch die nächste Frage, die wir regelmäßig gestellt haben, auch da sehen wir Verschiebungen. Nämlich bei der Frage, gibt es überhaupt einen Verhandlungsweg heraus aus diesem Krieg und tun wir genug dafür? Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges, die gehen zu weit, sagen aktuell nur 4% der Befragten, unverändert zu Januar. Die sind angemessen, sagen 30%, minus 4 Punkte. Aber die Mehrheit von 58%, die sagen, die gehen nicht weit genug. Das sind 6 Punkte mehr im Vergleich zu Januar. Und daran sehen wir, dass die Mehrheit, die sich Sorgen macht, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, aus diesem Krieg herauszukommen, dass es weiter militärische Aufrüstung gibt, die wächst weiter.
Vielen Dank, Elm. Soweit. Wir sprechen uns dann gleich nochmal in der Sendung mit weiteren Deutschland-Trendzahlen.
Bis gleich.
Die Frage nach einem EU-Beitritt der Ukraine. Dazu hat Markus Preis, der Leiter unseres ARD-Europa-Studios in Brüssel, diese Meinung.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 58% der Deutschen finden, die Ukraine gehört langfristig in die EU. 58% und ich bin auch dabei. Das Land kämpft, leidet, blutet und friert derzeit auch für uns. Doch die EU-Mitgliedschaft bekommt man nicht als Orden verliehen. Teil dieses Clubs zu werden, bedarf mühseliger, detaillierter Arbeit. Lieblingsthema in den Schlagzeilen, die Ukraine muss noch viel tun, um Korruption zu bekämpfen. Stimmt, wird auch nicht leicht, ist aber nichts verglichen mit all dem, was ein EU-Beitritt noch so bedeutet. Nach dem Krieg, das muss der Ukraine klar sein, kämen wir dann mit Paragraphen. Denn in der EU zu sein, heißt, deren Regeln umzusetzen. Schadstoffgrenzwerte, Fischereiquoten, Produktstandards, das mag alles banal klingen, doch wenn ein EU-Mitglied nicht mitspielt, funktioniert die Gemeinschaft nicht. Klar, die Ukraine drückt jetzt aufs Tempo. Offizieller Beitritt am liebsten schon in 2 Jahren. Ich hoffe, dass die EU-Spitzen der Ukraine klar sagen, dass das so schnell nichts wird. Und ich hoffe, dass die Ukraine das zu schätzen weiß. Wolkenkuckucksheime wurden in Brüssel schon vielen versprochen. Mit der Ukraine sollten wir ernsthaft umgehen. Ob wir es ernst meinen, kann die Ukraine übrigens auch sehen. Nämlich daran, ob diese EU endlich mal anfängt, sich selbst zu reformieren. Das ist dringend nötig, wenn sie ein weiteres Schwergewicht, vergleichbar Spanien oder Polen, aufnehmen will. Allerdings eins, das viel größer und viel, viel ärmer ist. Um das zu verdauen, braucht es in Brüssel eine neue Arbeitsgrundlage über Abstimmungsregeln und wie man das Geld verteilt. Solche Reformen in der EU sollten für die Ukraine ein Grund zum Jubeln sein, weil dann könnte es wirklich klappen mit einem Beitritt.
Die Meinung von Markus Preis. Und während die EU-Kommissionspräsidentin Kiew besuchte, fand mehr als 1000 Kilometer weiter östlich ein anderer vielbeachteter Besuch statt. Am heutigen 2. Februar jährt sich zum 80. Mal der Sieg der Roten Armee gegen die Wehrmacht in der berüchtigten Schlacht um Stalingrad. Ein Sieg gegen Hitler-Deutschland, der als ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg gilt. Russlands Präsident Putin nutzte die Gedenkfeierlichkeiten im heutigen Wolgograd, um erneut Parallelen zwischen damals und heute zu ziehen und seine Invasion der Ukraine zu rechtfertigen. Ina Ruck.
Mutter Heimat ruft. So heißt die berühmte Statue in Wolgograd. Ein gigantisches Mahnmal gegen den Krieg. Errichtet zum Gedenken an die monatelange blutige Schlacht von Stalingrad. Jetzt zum Jahrestag kommen Touristen aus dem ganzen Land her. Dass ihr Land wieder Krieg führt, ja, dass es ihn begonnen hat, präventiv, wie es hier heißt, das finden viele richtig. Viele, mit denen ich rede, sehen das auch so. Die Älteren sagen, wenn ich die Kraft hätte, zöge ich in den Krieg. Und die Jungen sagen, wenn die Heimat ruft, dann kämpfen wir. Putin musste genau diese Entscheidung treffen. Ich beneide ihn nicht. Ich will nicht an seiner Stelle sein, aber er handelt würdig. Mit einer historischen Parade ehren sie den Sieg der Roten Armee. In der kämpften nicht nur Russen gegen die Wehrmacht, sondern Vertreter aller Völker der Sowjetunion, auch Ukrainer. Russlands Präsident macht den Sieg zu einem vor allem russischen und sieht eine Parallele zu heute. Russland sei heute wie damals von faschistischer Ideologie bedroht. Nach Putins Lesart sind in der Ukraine Faschisten an der Macht, unterstützt von Deutschland. Unglaublich, unglaublich, aber eine Tatsache. Erneut bedroht man uns mit deutschen Leopardpanzern, auf denen Kreuze prangen. Und wieder will man auf ukrainischem Boden gegen Russland kämpfen, mit Hilfe der Hitler-Nachfolger in der Ukraine. Russland, so Putin, habe Möglichkeiten, darauf zu antworten. Russlands Nachrichtenkanal zeigt mit Ortsmarke Stalingrad Putins Gespräch mit patriotischen Jugendgruppen. Was man gegen die ganzen Lügen im Internet machen könne, fragt eine junge Frau. Russlands Feinde, so Putin, hätten immer schon auch Informationen als Waffe eingesetzt. Russland sei durch die Jahrhunderte immer bekämpft worden. Das, was wir heute im Zusammenhang mit der Spezialoperation erleben, das ist nur eine Verschärfung des Üblichen. So war es immer. Putins Geschichtsbild ist längst das Offizielle hier. Stalin wird nicht mehr kritisiert. Der Westen habe sich gegen Russland verschworen, schon immer. Das ist die Erzählung, an die Putin vielleicht selbst glaubt und für die ihm auch die Schlacht von Stalingrad als Beweis dient.
Bei den ganzen Debatten der vergangenen Wochen und Monate darüber, was die Bundeswehr aus ihren Beständen an die Ukraine liefern kann, rückten zwei Fragen in den Fokus. Erstens, was haben wir überhaupt an funktionierendem Material zur Verfügung? Und zweitens, was muss alles neu beschafft werden, um das Abgegebene zu ersetzen und darüber hinaus? Denn es geht darum, dass die Truppe einsatzfähig ist, auch beim derzeit gefährlichsten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali, wo es immer wieder zu Problemen bei Ausrüstung und Technik kommt. Um sich ein Bild zu machen, reiste heute Finanzminister Christian Lindner an. Was er dort wollte, berichtet Nicole Konert.
Unterwegs zur Bundeswehr nach Mali. Mit an Bord Christian Lindner, Finanzminister. Der immer aufs Geld schaut. Heute will er vor Ort in Gao mit der deutschen Truppe sprechen. Über ihren gefährlichen Einsatz, aber auch über Ausrüstung und die Frage, ob der Truppe etwas fehlt.
Da, wo die Streitkräfte im Auslandseinsatz sind, da sind die Mittel verfügbar, die wir brauchen. Da hat sich auch in den letzten Jahren bereits etwas getan. Die Bundeswehr insgesamt ist aber noch nicht da, wo sie sein müsste. Wir müssen jetzt viel Material auch neu beschaffen, das wir an die Ukraine abgegeben haben. Hier wünsche ich mir ein schnelleres, besseres Beschaffungswesen.
Die Soldaten erzählen, welchen täglichen Risiko sie in Mali ausgesetzt sind, von ihren Problemen. Teilen Sie die Einschätzung des Ministers, dass sie genug Ausrüstung haben?
Jetzt hätte ich eine Soldatenantwort, die dann lautet, das könnte immer mehr sein, aber das ist nicht richtig. Wir haben das, was wir benötigen, ist tatsächlich ausreichend, um den Auftrag hier zu erfüllen.
Bei anderen Truppenkollegen, gerade in Deutschland, sieht es aber nicht so gut aus, wissen die Soldaten hier. Und wenn der Finanzminister schon einmal da ist, eine Bitte.
Es sollte ein ausreichendes Finanzpolster da sein, damit wir die Ausrüstung besorgen können, die wir brauchen.
Mehr Geld für Ausrüstung hat auch der neue Verteidigungsminister Pistorius gefordert. Christian Lindner reagiert darauf prompt.
Noch bevor Herr Pistorius ins Amt kam, habe ich als Finanzminister mehr Geld für die Bundeswehr angekündigt. Insofern sind wir auf einer Wellenlänge.
Und so gibt der Finanzminister auch in Mali ein Versprechen ab, mehr zu investieren. Mehr als bisher im Verteidigungsetat vorgesehen ist.
Und damit zurück zu El Neni und dem aktuellen Deutschland-Trend. Wie blicken denn die Deutschen derzeit auf die Bundeswehr?
Sehr kritisch. Der aktuelle Wert, den wir ermittelt haben, ist es bei der Frage, wie vertrauen Sie der Institution Bundeswehr? Er ist niedrig. Aktuell sagen 35%, ich habe Vertrauen in diese Institution. 24 Punkte weniger im Vergleich zu September 2020, als wir das zuletzt gefragt haben, also vor rund 2,5 Jahren. Das ist ein historischer Tiefstwert, den wir hier im Deutschlandtrend gemessen haben. Und er hat wahrscheinlich mehrere Faktoren, unter anderem natürlich die Frage, kann mich die Truppe wirklich schützen? Und die Frage, wie steht es um die Gesinnung der Truppe? Was den Schutz durch die Bundeswehr angeht, kennen wir die Diskussion über die mangelnde Ausstattung. Deshalb erstaunt es nicht, dass aktuell 8% der Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in eine ausreichende Ausstattung der Bundeswehr haben. Die überwältigende Mehrheit hat da kein Vertrauen. Und was die Gesinnung der Truppe angeht, da sagen 28%, ich habe Vertrauen, dass das Engagement gegen Rechtsextremismus ernst genommen wird. Eine deutliche Mehrheit sagt, nein, das glaube ich nicht. Das heißt, hier hat die Bundeswehr tatsächlich mit einem sehr, sehr großen Imageproblem zu kämpfen.
Danke, Ellen. Und wir schalten gleich noch einmal zu dir, wenn es dann um die Abgeordnetenwahl Ende kommender Woche in Berlin geht. Zunächst blicken wir aber auf eine, die von Berlin nach Hessen zurück will, sich aber die Option offen hält, in Berlin zu bleiben, falls es nicht klappt mit einem Wahlsieg. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ihre Kandidatur als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober in Hessen bekannt gegeben und liefert zugleich ihren politischen Gegnern schon den ersten Angriffspunkt für den Wahlkampf. Denn im Fall einer Niederlage will sie Innenministerin bleiben. Reine Vorsichtsmaßnahme, falls es mit dem Job als Ministerpräsidentin nicht klappt? Oder glaubt da jemand selbst nicht hundertprozentig an einen Wahlsieg? Christine Becker.
Sie will im Herbst in Hessen Ministerpräsidentin werden. Nancy Faeser verkündet es heute offiziell und ihre Ansage ist auch gleich ein bisschen Verteidigung.
Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. Und das mache ich ebenso, wie Herr Scholz es damals als Finanzminister gemacht hat, Frau Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin heraus oder Herr Laschet, der damals Ministerpräsident war. Und im Übrigen wird es auch mein Mitkonkurrent, der hessische Ministerpräsident, so tun.
Faeser will also nicht nur Wahlkämpferin in Hessen sein, sondern eben auch weiterhin Bundesinnenministerin. Für die Opposition, etwa die Union, ist das keine gute Idee.
Das Bundesinnenministerium ist eines der größten und bedeutendsten Ministerien, die wir haben. Die Herausforderungen derzeit sind gewaltig. Cyberbedrohungen, Extremismusbedrohungen, Migrationsherausforderungen. Und vor diesem Hintergrund braucht dieses Amt volle Aufmerksamkeit. Eine Ministerin, die zur Hälfte auch Spitzenkandidatin in Hessen ist, kann diese Aufmerksamkeit nicht bieten.
Und auch in der Ampel durchaus Kritik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen twittert, die Führung des Bundesinnenministeriums ist kein Teilzeitjob. Rückenwind kommt vom Kanzler. Er stellt sich hinter seine Parteigenossin, die, wenn sie in Hessen verlieren sollte, weiter Innenministerin im Bund bleiben will.
Die Innenministerin ist voll beschäftigt und wird auch voll beschäftigt sein mit der Aufgabe, die sie hat. Sie macht es übrigens großartig. Das ist eine tolle Innenministerin, die wirklich dazu beiträgt, dass die Sicherheit in Deutschland vorankommt.
Doch kann das mit Faeser wirklich funktionieren? Für Fachleute gibt es Fragezeichen.
Es ist ganz klar eine Hypothek für den Bundeskanzler. Sollte Frau Faeser in Hessen gewinnen, muss er sein Kabinett umbilden, weil die Position der Innenministerin dann frei ist. Also wieder eine Kabinettsumbildung, die hatten wir ja vor kurzem. Verliert sie in Hessen, dann ist sie eine sehr angeschlagene Innenministerin.
Morgen will sich Faeser aber erstmal küren lassen zur Spitzenkandidatin der SPD in Hessen.
Die Berliner Landesregierung um Franziska Giffey ist zwar erst seit knapp 14 Monaten im Amt, aber schon jetzt stellt sich die Frage, was bleibt von ihr? Denn in 10 Tagen muss die Hauptstadtwahl wiederholt werden, nach dem Chaos beim ursprünglichen Urnengang im September 2021. Und dabei könnten die Mehrheiten von damals ganz schön durcheinander geraten. Zu den aktuellen Umfragezahlen gleich mehr in unserem Berlin-Trend. Zunächst Griet von Petersdorf über den erneuten Wahlkampf in Berlin und wovon der bisher so gezeichnet ist.
Die Wahl in Berlin ist ungewöhnlich. Die letzte ist erst 1,5 Jahre her und auch das Personal ist dasselbe. Kai Wegner, der findet, es ist höchste Zeit für einen CDU-Bürgermeister. Endlich Zeit für mich, findet hingegen Bettina Jarasch, grüne Verkehrssenatorin. Und Franziska Giffey sanft lächelnd möchte gern Regierende bleiben. Das Wahlvolk jedenfalls hat wenig Lust auf Wiederholung.
Ich bin Brandenburger. Ich finde es trotzdem kurios, dass man wieder wählt und das Ganze drumherum.
Ist so chaotisch, wie es immer ist. Aber im Endeffekt wird es schon klappen.
Das hätte man nicht gebraucht, kostet nur zusätzlich Geld und die Steuerzahler mussten das alle zahlen.
Aber auch für die Kandidierenden wie Franziska Giffey ist es nicht ohne. Schon wieder alle Kräfte mobilisieren, durch die Kieze ziehen. Altes Thema, keine Termine beim Bürgeramt.
Ich war gestern gerade im Bürgeramt Neukölln,
ja.
Aber um die Kollegen zu besuchen.
Habt ihr Termine gekriegt, ja?
Wir haben ein halbes Jahr gewartet auf den Vorsitzenden.
Wahlkampf nach so kurzer Zeit im Amt nicht leicht.
Nach einem Jahr Bilanz ziehen müssen, als hätten sie 5 Jahre hinter sich, dann ist das natürlich schwierig. Und das ist für uns alle auch eine Ausnahmesituation, das muss man ganz klar sagen.
Auch weil Franziska Giffey und Bettina Jarasch nach 10 Koalitionsverhandlungen gerade angefangen haben, gemeinsam zu regieren und nun schon wieder konkurrieren. Es geht immerhin um den Posten Nummer 1 in Berlin.
Eins merke ich schon, dieser Wahlkampf ist nicht nur kürzer als der vor einem Jahr, er ist auch härter. Er wird härter geführt, mit härteren Bandagen, aber die Unterschiede zwischen den Parteien kommen sehr viel klarer raus als vor einem Jahr.
Wohnungs- oder Verkehrspolitik, Verwaltungsreform jetzt noch oder später, bei diesen Fragen fliegen die Fetzen zwischen SPD und Grünen.
Das muss man einander nachsehen können. Also ich kann nur sagen, ich kann das tatsächlich.
Ich glaube, wir sind alle erwachsen genug, um das hinzubekommen.
Wer dem Ringen entspannt zuschaut, ist der Christdemokrat Kai Wegner. Hier besichtigt er die Alte Münze, ein Raum für Kunst- und Kulturschaffende. Und hinein geht es in die rosa Welt. Mühelos super. Verlässt er mit Hilfe des Digitalen das Urbane.
Oder?
Ja. Ne? Ich sehe Schmetterlinge.
Wiederholungswahlen betrifft, für Wegner eine willkommene Steilvorlage. Nicht mal das können die von Rot-Grün-Rot.
Und daran sieht man einmal mehr, wie verrückt das eigentlich ist, was wir hier zurzeit erleben, dass ein Gericht entscheiden musste, dass eine Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken noch nicht mal mehr in der Lage ist, eine ordnungsgemäße Wahl zu organisieren. Und daran sieht man, dass in Berlin vieles nicht mehr funktioniert.
Und eine kleine Spannung bleibt. Denn ob diese Wahl jetzt rechtens ist, will das Bundesverfassungsgericht endgültig erst später entscheiden.
Und damit noch einmal zu Elneny in Köln, diesmal mit dem aktuellen Berlin-Trend der ARD-Vorwahlbefragung. Da geht es ja um die Frage, wie zufrieden die Berlinerinnen und Berliner mit ihrer Regierung sind. Wie fällt die Bewertung denn aus?
Also der Blick auf den Berliner Senat ist zurzeit durchaus kritisch, einerseits wegen des Wahlchaos, aber auch in jüngster Zeit natürlich wegen der Unruhen in der Silvesternacht. So blicken die Berlinerinnen und Berliner auf die Arbeit des Senats. Aktuell sind 30% sehr zufrieden oder zufrieden, 2 Punkte weniger im Vergleich zu Januar. Aber die Mehrheit, 67% plus 1 Punkt, ist weniger oder gar nicht zufrieden. 2/3 Unzufriedenheit, das ist auch im bundesdeutschen Vergleich wirklich kein guter Wert.
Und wie zeigt sich das in der Sonntagsfrage für Berlin?
Das gucken wir uns jetzt an. Wenn schon am Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wäre, dann käme die SPD auf 19%. Zum Vergleich, sie hatte bei der Wahl im September 21 21,4% erreicht, also muss Einbußen hinnehmen. Die Grünen würden auf 18% kommen, verlieren leicht. Die CDU gewinnt deutlich dazu, 25%, sie hatte damals 18% erreicht. Die Linkspartei bei 12% muss auch Einbußen hinnehmen. Die AfD verbessert sich, liegt aktuell bei 10%. Die FDP verschlechtert sich leicht bei 6%. Und die übrigen Parteien kommen zusammen auf 10%. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie bilden die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche ab. Und wenn in 10 Tagen dann tatsächlich in Berlin gewählt wird, dann kann sich an diesen Zahlen noch einiges ändern. Damit wären aber die regierenden rot-rot-grünen Parteien alle schlechter als bei ihrem letzten Wahlergebnis. Und die CDU wäre klar stärkste Kraft. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschland-Trend wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Konstantin.
Und die beginnen mit einem Unglück, das sich am Abend an einer Bahnstrecke in Recklinghausen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wurden offenbar mehrere Menschen von einem Zug erfasst und mitgeschleift. Drohnen suchen die Strecke ab. Rettungskräfte sind im Einsatz. Konkrete Angaben zu Opfern machte die Polizei bisher nicht. Die Situation vor Ort sei noch unübersichtlich. Bei dem Zug soll es sich um einen Güterzug handeln. Die Europäische Union plant strengere Regeln für politische Werbung im Internet. Das EU-Parlament billigte heute Bestimmungen, um Wahlen und Referenden besser vor Einflussnahme von außen zu schützen. Danach dürfen Werbetreibende wie Parteien oder Politiker künftig nur noch personenbezogene Daten verwenden, die Betroffene ausdrücklich für diesen Zweck zur Verfügung gestellt haben. Das sogenannte Micro-Targeting, das heißt mittels Daten Interessen bestimmter Personen zu identifizieren, soll ausgeschlossen werden. Europäische Ermittler haben in einer gemeinsamen Aktion eine Bande zerschlagen, die zahlreiche Geldautomaten gesprengt hat. 9 Verdächtige wurden in den Niederlanden und Belgien festgenommen. Nach 3 wird noch gefahndet. Auch deutsche Ermittler waren an den Razzien beteiligt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilte, soll die Gruppe mehr als 50 Automaten in Süddeutschland geknackt und etwa 5 Millionen Euro erbeutet haben. Der erste Kühlturm des stillgelegten Atomkraftwerks Biblis ist zum Einsturz gebracht worden. Nach Angaben des Energiekonzerns RWE hatten Bagger Schlitze in den Beton gesägt und den 80 Meter hohen Turm damit destabilisiert. Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands infolge der Fukushima-Katastrophe 2011 abgeschaltet. Seit 2017 wird die Anlage abgerissen. Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in Israel. International bekannt wurde er durch seine Autobiografie »Ich war Hitlerjunge Salomon«, die auch verfilmt wurde. Perel überlebte den Holocaust, indem er eine andere Identität annahm. Aus Sally Perel wurde Josef Jupp Periel, ein Mitglied der deutschen Streitkräfte. Und soweit unser aktueller Nachrichtenüberblick und damit zurück zu dir, Ingo, mit weiteren Berichten, unter anderem zum Thema Finanzen.
So ist es. Vielen Dank, Konstantin. Ja, die Diskussion um sogenannte Negativzinsen, also wenn man sogar draufzahlen muss, wenn man sein Geld bei der Bank parkt, die liegt zwar gar nicht so lange zurück, sie wirkt aber heute schon ziemlich aus der Zeit gefallen. Denn im Kampf gegen die Inflation hebt die Europäische Zentralbank seit dem vergangenen Sommer die Leitzinsen immer weiter an. Heute der nächste Schritt auf 3%. Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Ist diese Zinsanstiegspolitik der EZB bislang von Erfolg gekrönt?
Mittlerweile ja, schon, denn die Inflation im Euroraum ist ja von mehr als 10% auf zuletzt 8,5% gesunken. Aber natürlich ist das immer noch viel zu hoch. Selbst die Kerninflation, das ist die ohne Energie und Nahrungsmittel, liegt bei 5,2%. Daher muss und daher wird die EZB weiter die Zinsen erhöhen, hat sie heute ja auch angekündigt, um die Belastungen für die Bürger zu begrenzen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass Kredite, auch Baukredite, erstmal wohl noch teurer werden. Und die Sparzinsen dürften dagegen kaum steigen, denn 15 Jahre lang haben Banken mit Nullzinsen, ja, und auch mit Negativzinsen kalkulieren müssen. Die jetzige Zinswende stellt diese Kalkulationen auf den Kopf. Sie müssen Anlagen teilweise wertberichtigen. Dafür langen sie dann bei Krediten und Dispozinsen kräftig zu, ganz eigennützig nach dem Motto, wer weiß, was in puncto Inflation, Zinsen und Konjunktur noch kommen wird.
Aber ist das nicht auch etwas riskant für unsere Wirtschaft, wenn die Zinsen jetzt länger auf höherem Niveau verharren oder sogar weiter angehoben werden?
Absolut, denn die EZB wird in nicht allzu ferner Zukunft gar nichts anderes machen können, als die Zinsen wieder zu senken. Die Frage ist, wann? Denn teure Kredite bremsen das Wachstum, das ist richtig. Sie verteuern das Schuldenmachen für die Bürger und für den Staat. Sie verhindern, dass neue Häuser und Wohnungen entstehen, weil eben die Kredite so teuer sind. Sie können die Banken in Schieflage bringen. Aber vorher, das ist klar, muss die Inflation erst noch weiter runter. Das hat absoluten Vorrang, denn die Inflation zersetzt die Wirtschaft im Kern und dafür wird die EZB ins Risiko gehen. Sie wird diesmal nicht zu früh die Zinsen senken. Daran hängt ihre Glaubwürdigkeit und daran hängt auch der Wohlstand in Deutschland und im Euroraum.
Anja, danke für die Informationen von der Frankfurter Börse. Die Kurve für den Leitzins der Europäischen Zentralbank geht also steil nach oben, aber es scheint ein weiter Weg zu sein, bis das von den Bankentürmen dann auch bei den Sparern ankommt. Wir haben es gerade von Anja Kohl gehört. Nach wie vor gibt es bei vielen Banken kaum etwas fürs Sparbuch oder das Tagesgeldkonto. Und warum ist das so? Warum geben Banken höhere Zinsen, die sie selbst für ihre Anlagen erhalten, jetzt nicht weiter an ihre Kunden? David Zay uns berichtet.
Die Kreissparkasse Köln in Brühl. Zinsen gibt es hier kaum. Auf das täglich verfügbare Tagesgeld kriegen Sparer gerade mal 0,25% pro Jahr. Wer der Bank sein Geld für 2 Jahre gibt, bekommt 0,7% Jahreszins. Wenn man aber einen Privatkredit will, zahlt man sehr viel höhere Zinsen. Etwa 7-14% werden dann fällig. Unmut bei den Sparerinnen und Sparern.
Und da bin ich da sauer drüber. Die machen sich jetzt die Taschen voll und die Sparer, die gucken da irgendwo in den Himmel.
Naja, toll ist das nicht, ne? Das ist wahrscheinlich die nächste Politik, die dafür sorgt, dass die Banken reicher und der Wohlstand schwindet, ne?
Die Kreissparkasse ist kein Extrembeispiel. Auch andere Banken bieten nur Niedrigzinsen. Und viele Sparkassen zahlen gar nichts aufs Tagesgeld. Ein Erklärungsversuch aus der Branche.
Wir haben eben viele Jahre sehr, sehr niedrige Zinsen gehabt und viele Kunden haben sich auf lange Zeit mit sehr niedrigen Zinsen versorgt, um wichtige Investitionen vornehmen zu können. Und das ist der Grund, weshalb jetzt die Einlagenzinsen nur sehr behutsam steigen können.
Dabei bekommen die Banken selbst bei der Europäischen Zentralbank inzwischen höhere Zinsen. Wenn Banken ihr Geld an die Zentralbank geben, dann bekommen sie darauf 2,5%. Warum geben sie das nicht an die Kunden weiter? Finanzprofessor Tom Zimmermann hat eine einfache Antwort. Die Banken brauchen das Kundengeld gerade nicht, denn die Nachfrage nach Krediten ist gering.
Weniger Firmen wollen einen Kredit haben, weniger Privathaushalte wollen ein Haus kaufen. Also einerseits braucht die Bank gerade nicht so viel Geld, was sie verleihen kann. Andererseits das Geld, was sie braucht, das kann sie immer noch zum relativ niedrigen Zins bekommen, weil die Kunden, die ihnen das Geld zur Verfügung stellen, nicht direkt weglaufen, wenn man den Zins nicht mehr anhebt.
Die Banken profitieren also von der Trägheit der Kunden, die vor einem Wechsel zurückschrecken. Dieser lohne sich aber, sagt Verbraucherschützerin Stefanie Heise. Denn es gibt inzwischen höhere Zinsen, man muss sie nur suchen.
Gerade bei Online-Banken gibt es schon wieder um die 2% fürs Tagesgeld. Da ist es auch besonders einfach, online ein Konto zu eröffnen. Man sollte halt schauen, ist die Bank im deutschen Einlagensicherungsfonds vertreten? Das ist immer dann der Fall, wenn sie auch ihren Sitz in Deutschland hat. Dann bin ich auf jeden Fall bis zu 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.
Die Kunden der Kölner Kreissparkasse bekommen bald mehr Zinsen. Ab Mitte Februar gibt's 1% aufs Tagesgeld, immerhin. Mehr als auf dem Girokonto oder im Sparschwein. Bei 8% Inflation aber immer noch ein großer Verlust.
Und wieder grüßt das Murmeltier. Und so musste Phil aus Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania heute wieder seine berühmte Wettervorhersage machen. Mit dem Ergebnis, er sah seinen Schatten. Demnach bleibt der Winter noch die nächsten 6 Wochen. Tja, die einen haben Phil, wir haben Sven. Bitteschön.
Ja, schön, Ingo. Und ich kann allerdings nur so als Kurzzeitmurmeltier fungieren, also Kurzzeit bezogen auf die Vorhersagendauer. Der kann ja so richtig weit gucken und ich kann das hier machen. Ich kann auf den Trend gucken, Berlin. Da sieht man, es gibt kurz mal morgen richtig milde Luft und dann geht es auch hier wieder runter. Also eher eine winterliche Anmutung. Das heißt, möglicherweise passt das alles zusammen. Wir gucken direkt auf den Wetterablauf. Folgendes Ergebnis. Hier in der Mitte Deutschlands liegt im Moment dieses Frontensystem mit ordentlichem Regen, geht langsam nach Osten weiter. Da kann es anfangs sogar mal morgen früh kurz schneien, dann geht alles in Regen über. Danach nachmittags diese Kaltfront mit weiterem Regen. Schneefallgrenze so bei 600 bis 800 Metern im Erzgebirge, 1000 Meter am Alpenrand. Später von Norden Auflockerungen. Dann biegt die Front aber schon wieder um und es gibt neuen Regen. Also ist eine trübe Angelegenheit. Frühtemperaturen in der Osthälfte 0 bis 4, sonst 5 bis 9 Grad. Morgen Nachmittag für die meisten 7 bis 11 Grad. Und wir haben nur in den höheren Lagen etwas tiefere Werte von 4 oder 5 Grad. Das sind die Aussichten. Da sieht man, es bleibt sehr wechselhaft. Am Alpenrand kommt noch mal ordentlich Schnee dazu. Da ist ja jetzt schon viel gefallen, teilweise noch mal ein halber Meter. Grundsätzlich ist der Westen deutlich milder als der Osten. Ich will noch mal kurz über Kälte sprechen, und zwar über antarktisches Eis. Und da habe ich hier mal die Kurve mitgebracht, wie es mit der Meereisausdehnung aussieht von den Jahren 1979 bis 2023. Sie sehen hier diese verschiedenen Jahre und das Rote. Das sind wir jetzt. Es gab tatsächlich noch nie so wenig Meereis dort. Trotzdem ist der Blick in die Antarktis momentan sehr interessant. Denn es sind große Unterschiede da. Die Westantarktis untypisch warm, die Ostantarktis aber sehr kalt. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Kälterekord in der Antarktis im Hochsommer von minus 51,2 Grad. Und zwar an der Station Concordia. Die ist ziemlich hoch, 3200 Meter, Ingo.
Winterliche Aussichten also nicht nur von Phil, sondern auch von Sven. Vielen Dank dafür. Und das waren die heutigen Tagesthemen. Im ersten geht's jetzt weiter mit Satire bei Dieter Nuhr und danach im Anschluss dranbleiben für Reschke Fernsehen, die Premiere.
Und die nächsten Nachrichten, die haben wir in der Tagesschau für Sie gegen 0.05 Uhr.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.